Am Brunnen von Beersheba pflanzt Abraham eine Tamariske und ruft den Herrn unter dem Namen El-Olam an, ein stilles Bild für das fließende, ewige Leben. Kaum ist dieses Wachsen beschrieben, tritt Gott in sein Leben und verlangt das, was er ihm geschenkt hat, den Sohn Isaak. Wie reagiert der, der innerlich von Gottes Leben genährt ist, wenn Gott plötzlich fordert, was zuvor Geschenk und Freude war? Diese Spannung, Bewahrung des Lebensstroms und zugleich Bereitschaft zum Opfer, zieht sich wie ein roter Faden durch 1. Mose 21 bis 22 und fordert heute ganz konkret unsere Selbsthingabe, unser Vertrauen und unser Leben in Gemeinde. 1. Gott fordert zurück, was er schenkte, die Probe der Hingabe. Abrahams Prüfung auf dem Berg Moria stellt die Logik menschlicher Sicherheit auf den Kopf, der Sohn, die Verheißung, das Geschenk, alles soll Gott zurückgegeben werden. In der Erzählung geht es nicht primär um Schmerz oder Strafe, sondern um die Klärung einer Herzenshaltung. Die Bibel nennt Abraham als Beispiel des Glaubens, so heißt es in Hebräer 11, 17 bis 19, durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen dar. Dieses Wort zeigt, dass echtes Empfangen nicht in Besitz erstarrt, sondern in Bereitschaft zur Hingabe spricht. Oft, nachdem wir den größten Genuss am Herrn erfahren haben, fordert er uns nicht auf, etwas für ihn zu tun, vielmehr bittet er uns, ihm das zurückzugeben, was er uns geschenkt hat. In solchen Momenten könnte der Herr sagen, du hast ein Geschenk von und aus mir empfangen. Nun bitte ich dich, es mir zurückzugeben. Wir erwarten immer, dass er uns nach einer guten Zeit mit dem Herrn auffordern wird, etwas für ihn zu tun. Nie käme uns in den Sinn, dass er uns stattdessen bitten könnte, ihm dieses Geschenk zurückzugeben. Die theologische Deutung führt weiter, Gott prüft nicht, um zu zerstören, sondern um zu zeigen, wem unser Vertrauen gilt. Wenn Abraham bereit ist, das, was ihm von Gott gegeben wurde, zurückzugeben, offenbart sich darin keine Besitzangst, sondern Anbetung. Jakobus fasst die Wahrheit handgreiflich zusammen, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte. Das Zusammenwirken von Glauben und tätiger Hingabe macht deutlich, dass Gnade nicht in Selbsterrungenschaft endet, sondern in gelebter Überantwortung an den Herrn. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen dar. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? In der Stille jener Probe offenbart sich eine Freiheit, die größer ist als jede Verlustangst, wenn das Leben und die Gaben, die wir empfangen, nicht der Selbsterhaltung dienen, sondern Gottes Ziel, dann wird Loslassen zur Form des Vertrauens. Dies ist tröstlich und herausfordernd zugleich, Trost, weil Gott letztlich Leben gibt, Herausforderung, weil Hingabe immer ein Muss des Herzens bleibt, nicht aus Pflicht, sondern als Antwort auf empfangene Gnade. 2. Vom Brunnen zur Höhe, Wachstum als Vorbereitung zum Opfer. Die Tamariske bei Beersheba ist mehr als eine Landschaftsmarke, sie ist Bild für innere Quellen, aus denen Glaubende Leben schöpfen. Wer am Brunnen verweilt, saugt nicht nur Trost, sondern wird allmählich geformt. Das Wachsen am Brunnen ist Vorbereitung, nicht Selbstzweck. Zur Verbindung von Quelle und Opfer sagt die Schrift über Moria in 2 Chronik 3:1, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria. Die Erwähnung des Berges verbindet die Stätte der Anbetung mit dem Ort, an dem Hingabe geprüft und geformt wird. Das Wasser in Beersheba ist für das Feuer auf dem Berg Moria bestimmt. Je mehr wir aus dem Brunnen trinken, desto mehr wachsen wir, und desto mehr bereitet uns dieses Wachstum auf das Feuer auf dem Berg Moria vor. Aus der Deutung folgt eine praktische Sehweise, geistliches Wachstum in Gemeinde, beständiges Gebet und das Vertrauen auf Gottes Leben in uns richten nicht auf Selbstverwirklichung, sondern auf Dienstbereitschaft. Die Reise von Beersheba nach Moria ist eine geistliche Strecke, ein Reifen, das Geduld, Gemeinschaft und Übung verlangt. Gleich der Geburt Isaaks, die die Geschichte ins Rollen brachte, heißt es in 1. Mose Kapitel 21 Vers 2, und Sarah empfing und gebar Abraham einen Sohn in seinem hohen Alter zu der festgesetzten Zeit, von der Gott zu ihm gesprochen hatte. Das Empfangen ist Anfang, nicht Ende, es bereitet auf das hin, was Gott in und durch uns will. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stelle, die David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans, des Jebusiters. Und Sarah empfing und gebar Abraham einen Sohn in seinem hohen Alter zu der festgesetzten Zeit, von der Gott zu ihm gesprochen hatte. Wer beständig aus der Quelle trinkt, wird nicht in sich selbst versinken, sondern dem Ruf zur Hingabe entgegentreten können. Das stille Wachsen am Brunnen ist eine Form der Treue, die weniger spektakulär wirkt als dramatische Prüfungen und doch die Seele formt, damit sie, wenn die Stunde der Prüfung kommt, bereit ist, das Empfangenste als Gabe vor Gott zu legen. Möge diese Perspektive ermutigen, Wachstum dient dem, der geben kann. 3. Glaube an Auferweckung, Opfer führt zur Vermehrung. Die Bereitschaft Abrahams, Isaak darzubringen, ruht auf einem erstaunlichen Vertrauen in Gottes Macht über Leben und Tod. Das Zeugnis der Schrift bringt es auf den Punkt, in Johannes 12,24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. In diesem Bild liegt die christliche Logik von Opfer und Vermehrung, Tod als Bedingung für Frucht, Verlust als Scharnier der Vermehrung. Nachdem wir Gott dargeboten haben, was wir von ihm empfangen haben, wird er es uns bei der Auferstehung wiedergeben. Jede Gabe, jede geistliche Segnung, jedes Werk und jeder Erfolg, den wir von Gott empfangen haben, muss die Prüfung des Todes bestehen, am Ende kehrt alles in der Auferstehung zu uns zurück. Der Herr Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Abraham rechnete damit, dass Gott das Letzte nicht dem Nichts überlässt, vielmehr erhofft er Auferweckung. Hebräer betont diesen Blick, indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Das Vertrauen auf Gottes Auferweckung nimmt dem Loslassen seine Endgültigkeit und verwandelt die schmerzliche Hingabe in Hoffnung auf Neuentfaltung. So wird Opfer nicht Selbstvernichtung, sondern Weg zur größeren Frucht. Die Konsequenz für das geistliche Leben ist subtil, echte Hingabe befreit von Besitzdenken und öffnet Räume, in denen Gott Neues schenken kann. Wo die Angst vor endgültigem Verlust schwindet, da entsteht Bereitschaft, Gaben und Beziehungen in Gottes Hände liegen zu lassen, mit der Gewissheit, dass Gott Leben zurückgibt, oft anders und vielfach reichlicher als zuvor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Diese Perspektive lädt zu einer ruhigen Zuversicht ein, wer Gott genügend vertraut, um zu übergeben, erfährt, dass das, was Gott zurücknimmt, nicht verloren bleibt, sondern in seiner Treue neue Gestalt annimmt. Möge dies Mut machen, in Situationen des Aufgebens das Verheißene zu erwarten und in der Trauer des Verzichts bereits die Saat der kommenden Frucht zu sehen. Herr, lehre uns loslassen und auf deine Stimme zu hören, gib uns das Vertrauen, dass alles, was du forderst, Teil deines Heilszwecks ist. Tröste uns in Zeiten des Verzichts und stärke unsere Hoffnung auf die Frucht, die du aus Hingabe hervorbringst. Amen.